Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Meditation und Heilung. Ich heiße Markus und du findest mich und meine Arbeit auf den Webseiten markusfenske.com und heilpraktikerfenske.de. Ich habe heute die Ehre, dir den zweiten Teil des Interviews mit Christian Dietrich Opitz zu präsentieren. Ich und meine Frau Juliane haben ihm die Fragen gestellt: Wie ist das überhaupt mit der Energie im Körper? Welche Formen gibt es? Wie wirkt sie? Wie wirken auch unsere Gedanken auf unseren Körper? Können die Schwingungen sich da erhöhen oder erniedrigen? Wie ist es überhaupt mit unserer Körperschwingung und der Verbindung zur Psyche? Kann ein niedriges Energielevel sich auf unseren Selbstwert auswirken? Und was geschieht überhaupt innerlich, wenn wir viele Stunden auf einen Bildschirm starren? Das war meine Frage zum Schluss. Was ist der Mechanismus, wenn wir lange Zeit uns auf einen Bildschirm konzentrieren? Genau, das sind die Fragen, die wir Christian gestellt haben. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview. Auf geht's.
Ja, hallo Christian, danke, dass du heute auch die Zeit hast, um ein paar Fragen zu beantworten.
Super schön.
Super schön. Und dann darfst du anfangen,
Ja, ich
Julian.
darf anfangen. Okay, so in der spirituellen und esoterischen Szene wird ja oft über Energie im Körper gesprochen und energetische Heilung und Schwingung erhöhen und solche Sachen. Und wie könntest du, wenn jemand von sowas überhaupt keine Ahnung hat, auf eine ganz einfache Art erzählen, inwieweit wir in unserem menschlichen Körper Energie haben oder was wir für Energie im Körper haben und wie die hochgeht oder runtergeht oder so ein bisschen was da, ja.
Also zunächst mal wäre die Frage, warum, nachdem alle Kulturen auf der Welt bis auf die westliche in den letzten 150 Jahren, 160, 70 Jahren von Lebensenergie gesprochen hat, warum wir heute so ein Bild haben vom Körper, das den Begriff Energie, Lebensenergie oft ausklammert. Also wenn ich jetzt an westliche Medizin denke und so das allgemeine Körperverständnis der meisten Menschen. Und wenn man sich das zunächst mal wissenschaftshistorisch anschaut, dann sieht man im frühen 19. Jahrhundert, da hat die moderne Chemie begonnen und viele Erfolge gefeiert. Antoine Lavoisier und andere Chemiker, die Sauerstoff entdeckt haben, das ganze Periodensystem der Elemente, was damals so aufkam. Die haben im Überschwang dieser wissenschaftlichen Erfolge halt das gemacht, was in der Wissenschaft oft passiert, wenn es einen Durchbruch gibt. Dann wird halt gerne mal ein bisschen übertrieben. Und dann wurde eben gesagt, also alles, was mit Leben zu tun hat, alles, was mit Gesundheit und Krankheit zu tun hat, ist ausschließlich Chemie. Und 1846 gab es dann eine Wissenschaftskonferenz in Berlin. Und da wurde diese neue Doktrin per Mehrheitsbeschluss verabschiedet mit 4 Stimmen Mehrheit. Also das war eine Abstimmung. Zu einer Zeit, als man einfach von vielen Voraussetzungen ausging, die man dann später in Physik und Chemie sehr klar widerlegen konnte. Ja. Und so entstand dieses sehr auf Chemie reduzierte Weltbild, was übersieht, dass Chemie und chemische Reaktionen ja nur funktionieren innerhalb eines Kontextes von Energie, also Elektromagnetik. Ohne elektrische Ladungsverschiebung gäbe es keine einzige chemische Reaktion. Ja, die einzigen Substanzen, die keine elektrischen Ladungsverschiebungen mehr durchführen, sind die Edelgase und die reagieren mit nichts. Ja, aus denen könnten wir uns nicht ernähren, die könnten nicht in unseren Stoffwechsel eingebaut werden, weil sie eben keinen Stoffwechsel durchführen, weil sie sich an keiner Reaktion beteiligen. Also alleine schon das basale Funktionieren, ich atme ein, ich atme aus, meine Zellen erzeugen Energie. Das ist ein Vorgang, bei dem elektrische Energie bewegt wird, ja, wie zum Beispiel im Mitochondrium, im Zellkraftwerk, da werden Elektronen beschleunigt und in dieser Elektronenbeschleunigung wird Infrarot freigesetzt. Und Infrarot ist eine bestimmte elektromagnetische Schwingung. Also Schwingung ist auch nichts Esoterisches. Ja, Schwingung ist ein Begriff von Heinrich Hertz, nachdem ja die Herzfrequenzen benannt sind. Schwingung ist völlig basal unsere Basisenergie, dass unser Körper Wärme hat und wir Energie haben, um uns hier zu unterhalten oder was auch immer wir gerade machen. Das sind alles Schwingungsphänomene. Und in einem ganzheitlicheren Bild von Lebendigkeit ist Chemie eben eingebunden in diesen größeren Kontext. Und wie Albert Chan-Georgi, der Entdecker des Vitamin C, Medizin-Nobelpreisträger, auch mal gesagt hat, Bioelektrizität ist die Essenz des Lebens. Und Bioelektrizität, also auf das Leben bezogene elektrische Aktivität, ist Energie. Völlig klar. Ja? Und diese elektromagnetische Energie, die unser Körper ausmacht, hat dann viele verschiedene, man könnte sagen, Dichtegrade, ja, die man unterschiedlich beschreiben kann, viele Aspekte und Ausformungen und Flussverläufe und so weiter. Man kann zum Beispiel auch heute sehr gut nachweisen, dass Akupunkturpunkte und Akupunkturmeridiane Bereiche am Körper sind, die einen anderen elektrischen Widerstand aufweisen. So kann man ja auch Akupunkturpunkte lokalisieren mit diesen Geräten. Die messen einfach nur elektrischen Widerstand. Auch hier sehen wir das, was die Chinesen dann halt Qi und Qi-Fluss beschrieben haben, können wir genauso gut korrelieren mit elektromagnetischen Faktoren. Es ist einfach nur eine andere Ausdrucksweise, aber es geht um das gleiche Phänomen. Das ist überhaupt nichts Esoterisches. Und diesen energetischen Aspekt von Energie zu ignorieren, das ist halt recht fatal, denn damit entgehen einem natürlich ganz viele Erkenntnisse über ganz viele Dinge, die Gesundheit beeinflussen. Dabei ist die Medizin ja in Wirklichkeit auch sehr stark energetisch in der Diagnostik ausgerichtet, also EEG, EKG, MRT, das sind ja alles rein auf Schwingung basierende Diagnosemethoden. Ja, mit dem EKG untersuche ich die elektromagnetischen Schwingungen, ja, die die Herzfunktion bestimmen. EEG misst die elektromagnetischen Schwingungen des Gehirns. Ein MRT misst die Photonenemissionen und die Protonenaktivität von der Körpersubstanz und wie die in einem stärkeren Magnetfeld reagieren, ja, was es da für elektromagnetische Aktivitätsverschiebungen gibt. Und daraus rechnet der Computeralgorithmus dann ein Bild hoch und das sieht man dann auf dem MRT. Ist ja alles Schwingungsdiagnostik, ja, wo der Schwingungszustand des Menschen untersucht wird. Und ja, insofern denke ich, ist es wirklich an der Zeit, dass dieser esoterisch anmutende Begriff von Lebensenergie einfach mal so diesen esoterischen Beigeschmack verliert. Und es ist was ganz Basales und Normales, einfach Basis von Lebendigkeit, weil es die Basis materieller Abläufe ist.
Ja, es gibt ja nun auch einige Menschen, die so behaupten, dass jeder Gedanke und jede Emotion eine Schwingung ausstrahlt, ne, Energie freisetzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch einen spirituellen Meister vor sich hat, ne, der, also ich habe einige gesehen, die chanten den ganzen Tag ein Mantra und wiederholen das wirklich 8 Stunden am Tag, da sieht man dem das an. Ne, die strahlen, die haben Liebe in den Augen. Was ist denn das für ein Wirkprinzip, wenn so, kannst du mal das, was dazu sagen, wenn man gleichzeitig, wenn man einen Leistungssportler vor sich hat, einen Athleten, dann strahlt der auch was ab. Der hat ja auch seine Schwingung erhöht mit Muskelkraft.
Also zunächst mal denke ich, wenn du jetzt in der Spiritualität Menschen hast, die eine wirklich besondere Ausstrahlung haben, das ist ja nicht einfach mechanisch nur, weil sie ein Mantra wiederholt haben. Denn das haben auch schon viele Leute gemacht, wo man jetzt nicht unbedingt dieses Ergebnis findet. Es ist klar, wenn jemand eine bestimmte Praxis hat, womit ist sie angefüllt? Ja? Von wo aus innerlich geht jemand in so eine Praxis hinein? Aber ich denke zunächst mal, wenn jemand seine Lebensenergie konsolidiert und auf etwas ausrichtet, was für diesen Menschen wertvoll und sinnhaft ist, alleine diese Qualität, jetzt mal unabhängig ob das irgendwas Spirituelles ist. Allein diese Qualität hat was. Also ich nehme mal so jemanden wie Arnold Schwarzenegger. Ja? Von dem kann man halten, was man will. Aber der ist sehr konsequent eben den Weg in seinem Leben gegangen. dass er immer die Dinge sehr unbeirrt verfolgt hat, die ihm wichtig waren. Und dadurch hat er irgendwas, was ich durchaus in seiner Ausstrahlung auch mag. Auch wenn er 1000 Sachen in seinem Leben gemacht hat, von denen ich persönlich nichts halte oder die ich jetzt inhaltlich, ja, wo ich jetzt ganz viel drüber sagen könnte, was mir daran nicht gefällt. Aber egal, er hat einfach wirklich seine Lebensvision, die sich so für ihn gezeigt hat, die hat er konsequent verfolgt. Dieses Konsolidieren, dass man also nicht so vor sich hin lebt und die Lebensenergie so zerfleddert in 1000 Sachen, das alleine hat irgendwas. Was ja gerade Menschen heutzutage in dieser unglaublichen Vielfalt, die unsere Kultur anzubieten hat, nicht so leicht fällt. Manchen Menschen oder vielen Menschen jedenfalls. Und was dann die spirituelle Praxis angeht, wenn man relativ neurosefrei in eine spirituelle Praxis gehen kann, ja, also wenn man halt nicht als Kompensation dafür, dass man sich selber innerlich nicht aushält, in eine Spiritualität geht, sondern von einer guten Basis aus. Ne, ihr kennt jetzt die Yoga-Tradition, sagen wir mal eine gute sattwische Basis. Also Gemüt und Lebensenergie sind schon mal in einem ganz guten, ausgeglichenen Zustand. Und dann interessiert einen Transzendenz, dann interessiert einen die größere Wirklichkeit, das Höhere oder das Absolute. Wenn man sich dem konsequent widmet, dann wird natürlich in einem selber, also auch im eigenen Körper, im eigenen Energiesystem, eine Reflexion davon wach. Na, nicht, dass wir jemals das Absolute komplett ausdrücken könnten, aber ich denke, was möglich ist, ist, dass unser Körper, unser Energiesystem einen gewissen Widerschein, ja, einen gewissen Geschmack von diesem Absoluten ausstrahlen kann, wenn das unsere Ausrichtung ist. Ja. Mhm.
Okay, kann ich mal kurz noch?
Ja.
Ich habe eine Heilerausbildung gemacht, da haben sie uns den Begriff Bowie-Einheiten um die Ohren geschmissen. Hast du ihn schon mal gehört?
Na klar, ja.
Kannst du das mal kurz erklären, was das ist, was eine Bowie-Einheit ist?
Naja, die Bowie-Einheiten, das ist halt ein sehr, wie soll ich sagen, willkürlich gewählte Einheit für Lebensenergie, wo immer so gesagt wird, je mehr Bowie-Einheiten, desto besser. Ja. Und das Ganze wird dann ja normalerweise mit einem Tensor untersucht. Ich muss ja aber ganz ehrlich sagen, dass ich von diesem Begriff nicht sehr viel halte, ja, weil es keine Möglichkeit gibt, ihn irgendwie objektiv gegenzutesten. Und wenn ich so Leute gefragt habe, die dann also Bowie-Einheiten messen, also lass mal irgendwie den gleichen Kristall oder das gleiche Lebensmittel oder irgendwas von 10 verschiedenen Leuten untersuchen, die alle Bowie-Einheiten messen, und dann kriegt man 11 verschiedene Maße da und die können zum Teil sehr stark abweichen. Und ich denke einfach, dieser Wunsch, Lebensenergie zu quantifizieren, der ist einerseits verständlich, aber andererseits glaube ich persönlich, wenn es um Lebensenergie geht, wir können Auswirkungen messen. Das kann man auch relativ gut am Körper. Ja, ich kann natürlich schon viele physiologische Funktionen mit Lebensenergie korrelieren, beispielsweise wie magnetisiert sind meine roten Blutkörperchen oder wie sehr überlagern sie sich und bilden Verformungen. Ja, also das kann man in Dunkelfeldmikroskopie, wenn jemand weiß, wie man Dunkelfeldmikroskopie macht, das kann man ganz gut sehen. Man kann sicherlich auch mit differenzierten kinesiologischen Sachen und Neurobiologie nach Klingert und was da so alles gibt, einiges aussagen, Leute, die da gut sind, ja, die auch die potenziellen Fehlerquellen kennen und wissen, wie man die vermeidet, die können darüber viel über die Auswirkung von Lebensenergie aussagen. Aber der Versuch, Lebensenergie selbst direkt zu greifen und zu sagen, das und das hat jetzt so und so viele Einheiten, das halte ich für etwas schwierig. Ja. So, und ich habe bisher nicht wirklich überzeugend sehen können, dass es da eine gute Möglichkeit gibt.
Ja. Aber würdest du sagen, dass es schon sowas gibt, wie dass ein Körper in einer höheren Energie schwingt oder anders, ja, höher schwingt? Also es ist ja auch, höher schwingt oder niedriger schwingt. Und ich frage jetzt wirklich so richtig blöd, weil es sind ja alles so ein bisschen diffuse Sachen, mit denen dann so kommuniziert wird.
Ja, wie du sagst, es ist oft diffus, wie es kommuniziert wird. Und ich würde sagen, Lebensenergie kann ausgeglichener sein, kohärenter, harmonischer oder disharmonischer.
Ja, okay.
Ich würde das weniger an dem Begriff höher festmachen. Ich würde es auch nicht am Begriff von mehr im Vergleich zu weniger festmachen, weil Überschüsse auch existieren können, wenn sie nicht integriert sind. Und deswegen ist die pragmatische Frage für mich, ist ein System von Lebensenergie in Harmonie? Ist es relativ ausgeglichen? Ja? Ist es gut in der Lage, mit den Anforderungen des jeweiligen Lebens zurechtzukommen? Das sind so die Fragen für mich, die sich da stellen. Ja?
Das ist super. Finde ich schön, auch mal da dieses komische, weil da ist auch immer wieder was Wertendes drin, ne? Hierarchisch so höher, besser, schneller, schlecht. Das ist auch schon wieder so.
Ja, und vor allen Dingen, wer will das letzten Endes festlegen? Ja. Ja, wer will festlegen, wer hier in einer höheren Schwingung ist?
Ja.
Also.
Ja. Ja.
Wolltest du noch was fragen?
Nee,
naja, zum Beispiel, ich würde mal interessieren, ob ein niedriges Energielevel sich auf den Selbstwert auswirken kann, ob ein energetisches, eine Inkohärenz sich auch auf unser Selbstwertgefühl auswirken kann. Kann es was mit unserer Psyche machen?
Ganz sicherlich gehe ich davon aus, denn ich denke, dass wie wir uns und das Leben wahrnehmen, ja tatsächlich auch viel mit unserem körperlichen Verhalten zu tun hat, allein schon Körperhaltung oder wie wir an die Dinge rangehen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Es kommen ja viele Leute zu mir in meine Kurse und Ausbildungen mit dem Wunsch, ich möchte mehr Energie. Ja, das sagen ganz viele. Und da fallen mir dann immer so zwei Sachen zu ein. Also erstmal schmunzel ich so ein bisschen für mich und sag mir, na, warte mal ab, bis du sie hast, ob du sie dann immer noch willst. Ja, dann ist es immer leicht gesagt, ich will so und so. Ne? Gucken wir mal. Denn das kriegen natürlich Leute dann auch häufig, dass sie mehr Energie haben und dann feststellen, hoppla, da muss man sich ja auch innerlich sehr verändern, weil nämlich viele Menschen natürlich auch das Gefängnis eines Mangelzustandes auf eine gewisse Art als vertraut liebgewonnen haben.
Ja.
Und hier kommt eben auch der Punkt, so Selbstwertgefühl, vielleicht nicht Selbstwertgefühl in einem tieferen Sinne, dass man sich als Mensch nicht wert fühlt, wenn die Lebensenergie schwach ist. Das ist traurig, wenn das so ist. Es kann es manchmal geben. Aber dass man sich wenig zutraut, ne? Wenn die Lebensenergie sich schwach anfühlt, dann gibt es so einen Teufelskreis. Dann verhält man sich eben auch so, als ob man schwach wäre. Und wenn man sich verhält, als ob man schwach wird, dann kommt dieser auswertende, beobachtende Mechanismus in unserem Geist. Und genau das ist dann auch unser Leben. Also was ich Leuten auch oft sage, ist, wenn du viel Energie haben willst, verhalte dich so, als hättest du sie. Und ein immer wieder eindrückliches Beispiel, was man so beobachten kann, also ich habe jetzt selber keine eigenen Kinder, aber wenn ich mir angucke, zu welchen Energieleistungen junge Mütter und auch junge Eltern allgemein in der Lage sind, ja, das ist ja unglaublich.
Ja. Ja,
der Schlafmangel und einfach diese Präsenz. Und die müssen ja jetzt auch kein Tony Robbins Buch lesen, um sich zu motivieren, ihre Babys zu versorgen. Die machen es einfach. Ja. So, da wird überhaupt nicht verhandelt mit den Stimmungen und ob man müde ist, sondern sie tun es, was dazu führt, dass sie dann eben auch viel Energie haben. Und hier, glaube ich, gibt es schon etwas, was eben auch so unsere Instant-Gratifikationskultur unterminiert. Also wenn die Menschen immer den Anspruch haben, ich muss mich zuerst mal total super fühlen, ich muss hoch motiviert sein, ich muss spüren, dass ich ganz viel Energie habe und dann kann ich die Dinge tun, die zu tun sind, dann wird man lange warten oder man wird irgendwie von einer Entgiftungskur zur nächsten und von einem Motivationsseminar zum nächsten gehen, um irgendwann in diesen magischen Zustand zu kommen. Aber Leute, die ich beobachte, wo ich sagen würde, die haben viel Energie für ihr Leben und das ist jetzt nichts Manisches, unangenehm irgendwie, es gibt ja auch krankhaft viel Energie auf eine Art, ne, die fehlgeleitet sein kann, sondern Leute, die mit einer guten, positiven Kraft ihr Leben richtig gut leben, ich habe den Eindruck, die haben eben auch so was Ungehemmtes, dass sie die Dinge tun, die für sie sinnvollerweise zu tun sind. Und das Ergebnis ist, ihr Energienachschub ist gut. Und die haben auch nicht den Anspruch, dass sie immer vorher sich super fühlen müssen. Ja? Und da, glaube ich, haben wir eben auch so eine Kultur von Verweichlichung, die viel damit zu tun hat, dass wir diese ganze Werbung haben und diese ganze technische scheinbare Erleichterung des Lebens. Es muss immer alles sofort zur Verfügung gestellt werden. Ja? Man muss immer alles gleich haben können. Jede Information, so nach dem Motto, warum denken? Ich kann ja googeln oder eben auch so Amazon über Nacht und dann ist es am nächsten Tag da, alles, was ich haben will und jeder Konsum ist möglich und ich kann im Winter Himbeeren aus Chile kaufen. Ja? So, weil es ja nicht zumutbar ist, dass ich mal die Sachen nicht esse, die jetzt nicht gerade in der Saison sind. Und ich glaube, von so einer Kultur umgeben zu sein, kann es ganz leicht dazu führen, dass eben auch eine Wahnsinnsanspruchshaltung gefördert wird, ohne dass wir das Böse meinen oder wollen. Das sind einfach kollektive Mechanismen, die eben so laufen. Und sich hier wirklich davon auch frei zu machen, das ist zum Beispiel ein wesentlicher Teil meiner Ausbildung. Dass also ich bei den Leuten versuche, so eine Begeisterung dafür zu wecken, für so eine gute alte Oldschool-Disziplin, dass man jetzt einfach mal auch bestimmte Dinge macht und nicht so viel mit sich selber und seinen Stimmungen verhandelt, ob man sich dann auch heute gerade dafür motiviert fühlt, das zu machen. Und was die Leute merken ist, hoppla, ich habe ja viel mehr Energie, als ich je gedacht habe. Ich dachte, ich bin total schwach, aber in Wirklichkeit ist da viel mehr da. Ich habe es nur nicht genutzt. Und Lebensenergie, die man nicht nutzt, ja, die kleckert dann halt auch irgendwann so vor sich hin.
Da bin ich auch ein ganz großer Fan von einfach mal hinsetzen, machen, nicht so viel nachdenken, ein bisschen Disziplin aufbringen. Ja, Christian, meine letzte essentielle Frage, die mich noch bewegt, ist, wenn ich viel am Bildschirm sitze, bin ich total erschöpft und was passiert da innerlich? Was ist das für ein Mechanismus, der uns müde macht, wenn wir auf Bildschirme schauen?
Ja, es sind viele Sachen auf einmal. Also das zum einen die blaue Hintergrundlichtstrahlung natürlich, die einseitig ist, die dem morgendlichen Lichtspektrum entspricht, aber eben nicht dem nachmittäglichen. Da kann man natürlich was tun. Ne? Da gibt es ja diese Programme wie Nightlux und andere, wo man dann eben die Hintergrundlichtstrahlung verändert, dem Tageslichtspektrum angemessen. Oder es gibt halt auch diese Brillen hier, ne, diese Lichtschutzbrillen, die also mit so einer Orangetönung dieses Blaulicht ausgleichen. Ich denke, wenn man sich dauernd diesem blauen Licht aussetzt, ist das natürlich eine Überforderung für die Nebennieren, eine Überaktivierung. Dann kommt man leicht in diese Adrenalindominanz, die einen eben schneller schöpft, ist ein Punkt. Für unsere Augen ist es natürlich so, dass ein Pixel diese blöde Eigenart hat, dass er in der Mitte scharf ist und am Rand diffus. Und je mehr HD ich habe, je mehr Pixel ich habe, umso schwieriger wird es für meine Augen, durch Akkumulation die richtige Brennweite einzustellen, weil das auf einem Bild hunderttausendfach zwischen scharf und diffus hin und her geht. Und das ist Stress für die Augen, völlig klar. Ja. Und deswegen ist halt viel auf Bildschirme gucken, selbst wenn ich den Lichtaspekt ausgleichen kann, natürlich ungünstig. Zu viel Informationsflut, ne? Der mentale Aspekt. Also bis ich mal an meinem E-Mail-Account gelangt bin, muss ich schon an den Schlagzeilen und an der Werbung vorbei. Ne? Und auch so wie heute kurze Werbeclips oder so Trailer für irgendwelche Filme gehen, das ist ja so eine kreischende Hochgeschwindigkeit. Ein Blick, ein Bild nach dem anderen, alles irgendwie, das schreit einen ja an. Ne? Also ich finde das auch unangenehm, muss ich sagen.
Ja.
Und ja, auch mit diesen Ad-Blockern, ist eine gute Idee, habe ich auch drin, aber der filtert eben auch nicht alles raus. Ne? Und dann kann ich wieder manche Webseiten nicht bedienen. Also es ist ja einfach so, dass man irgendwie gezwungen wird, sich mehr Käse anzugucken, als man gerne will.
Ja.
Und ich würde Informationsüberflutung nicht unterschätzen bei diesem Aspekt von Stress und energetischer Erschöpfung. Information verarbeiten ist Arbeit für unser Gehirn. Und zu viel auch völlig sinnbefreite Information zu arbeiten, glaube ich, tut auf Dauer nicht gut. Und zu guter Letzt natürlich der Aspekt Elektrosmog. Das ist ein Thema bei WLAN-Routern, Handys, Computern definitiv. Ne? Wir haben seit dem Jahr 1920 eine Zunahme an technisch erzeugten elektromagnetischen Wellen um das 1-Trillionenfache.
Oh, nee.
eine Zahl mit 18 Nullen, kann man sich mal reinziehen, ja, das ist ein Trillionfache. Und wenn man jetzt bedenkt, dass elektromagnetische Energien ja ganz basale Steuerungselemente von allen Lebensfunktionen sind, ja, meine Gehirnfunktion, mein Herzschlag, die Energieerzeugung in meinen Mitochondrien, die Ionenkanäle meiner Zelle, das ist ja alles gesteuert durch elektromagnetische Spannung und elektrische Ladungsverschiebung. Ja. Und Fachbegriffe, die Kanäle der Zellen sind spannungsgesteuerte Calciumkanäle, Voltage-Gated Calcium Channels, ne? VGCCs. Die heißen aus gutem Grund so. Und wenn da eben konzentriert Wechselstrom Elektromagnete drauf trifft, Wechselstrom gibt es in der Natur nicht, dann passiert da einiges, was erschöpft. Nun ist das ein Bereich, wo ich ja inzwischen eine Lösung gefunden habe. Also ich habe ja mir das seit 1994 angeguckt, was so angeboten wird zum Thema Neutralisieren von Elektrosmog.
Ja.
Und habe dann rausgefunden, also das, was bisher so angeboten wurde, jedenfalls alles, was ich bisher gefunden habe, mag sein, dass es Sachen gibt, die ich nicht kenne, die gut sind, aber die Sachen, die ich gefunden habe, die haben halt nicht richtig funktioniert, weil sie auf der Idee beruht haben, wir neutralisieren Elektrosmog durch harmonische Energiefelder. Und harmonische Energiefelder können Elektrosmog nicht neutralisieren. Harmonische Energiefelder können Wasser strukturieren, die können sich gut auf unseren Körper auswirken, aber das liegt daran, dass natürliche Dinge wie Wasser oder wie ein menschlicher Körper Selbstregulationskräfte in sich tragen. Ein Wassermolekül will gerne in einem guten energetischen Zustand sein und unser Körper auch. Unser Körper hat Selbstheilungskräfte. Mein WLAN-Router hat das nicht. Ja, mein WLAN-Router, der würde auch auf Homöopathie nicht reagieren. Mein Körper reagiert darauf schon. Und deswegen habe ich ja ein System entwickelt, wie man Elektrosmog neutralisieren kann, indem man Elektrosmog für einen Sekundenbruchteil ableitet in das, was jenseits von Energie ist, sogenannte dunkle Energie. Das ist pures Energiepotenzial, noch jenseits von kosmischen Prana und diesen Beschreibungen, die es da so gibt. Und dann kommt die elektromagnetische Welle von da aus neu strukturiert zurück und kann ab dann mit Leben kooperieren, anstatt zum Widerspruch zum Leben zu stehen. Also da muss ich sagen, heute, wenn man diese Produkte nutzt, die Blackstone Protection Produkte, dann kann man auch sehr viel besser mit Computern zurechtkommen. Das ist kein Freibrief für exzessives Nutzen. Es gibt genügend andere Gründe, von den Pixeln für die Augen über die Informationsüberflutung, wo ich sagen würde, digitale Technologien in Maßen, das ist schon eine gute Idee. Aber wenigstens den Elektrosmog-Part, dass man seine Router, seine Computer, seine Handys neutralisieren kann und seinen Körper gut aufstellen kann mit ein paar Dingen, das geht heutzutage.
Okay. Das ist eine gute Gelegenheit und ein guter Grund, dass wir das jetzt mal vollenden, um diesen Elektrosmog zu reduzieren für uns alle. Christian, wenn jetzt Menschen neugierig geworden sind auf dich und deine Arbeit, wie können sie dich finden?
Also ich habe ja unter meinem Namen Christian Dittrich Opitz meine Website, christian-dittrich-opitz.de. Und da sind meine Angebote zu Seminaren, zu Ausbildung. Da sind viele Artikel. Diese Artikel werden einmal monatlich in Form eines kostenlosen Newsletters verschickt, den man auch abonnieren kann. Und ja, ich würde sagen, in diesen Newslettern, in diesen Artikeln sieht man auch schon, da streife ich so durch verschiedene Themen. Da sieht man eine ganze Menge meiner Gedanken zu verschiedenen Themen, meiner Sichtweisen. Und wenn einen das anspricht, dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu Seminaren. Und ich bin halt auch öfter mal bei Interviews, so wie hier jetzt mit euch. Das ist ja etwas, was zunehmend Leute anbieten, dass sie ja Interviews mit verschiedensten Menschen machen. Und in dieser Interviewszene, da bewege ich mich auch. Also da gibt es das ein oder andere, was man auch auf YouTube findet oder beim Uncas Gemeka, beim Robert Gülpen, bei verschiedenen Leuten, bei der Ilan Stefani.
Ja.
Da kann man auch einen gewissen Eindruck von meiner Arbeit kriegen.
Wunderbar, ich bin total berührt, dass du dir so viel Zeit genommen hast und das ist einfach ein riesengroßes Spektrum, was da noch zu erforschen ist.
Ja. Ja, vielen Dank auch von dir. Es war unglaublich hilfreich und ganz viele interessante Antworten von dir.
Ja, sehr gerne.
Ja, danke, dass du bis hierher dabei geblieben bist. Das Thema Energie im Körper ist einfach sehr, sehr komplex und wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich bin neugierig, was noch für Erkenntnisse zum Vorschein kommen. Also, danke, dass du dabei warst und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und denk immer daran, du bist wichtig, auf dich kommt es an und du machst mit deinem Denken und Handeln wirklich einen Unterschied. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.